in 2. Petrus, Kapitel 2, ab Vers 1, wo Gottes Wort sagt. Ich glaube, wir müssen es noch etwas tiefgründiger untersuchen. Und zwar lesen wir hier in Vers 1, aber auch falsche Propheten unter dem Volke. Ganz gewiss, er denkt hier in Verbindung mit wahren Vergangenheit der Prophet an das irdische Volk Gottes und kommt dann in die Zukunft und sagt, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, eine kommende Sache. Wenn wir an das erste denken, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volke, da denken wir an Lukas 16, Vers 16, dass die Propheten ja nur Gültigkeit hatten, bis auf Johannes den Täufer, indem sie durch den Geist Gottes erweckt wurden. Danach waren nur noch solche Propheten da, die vorher durch den Geist Gottes erweckt waren. Gott hat später nicht mehr neue Propheten erweckt. Lesen wir das in Lukas 16, Vers 16, dort steht es geschrieben. Nun zunächst müssen wir aufpassen, dass wir hier eine klare Linie finden. Und zwar, diese falschen Propheten werden bezeichnet am Ende der Mitteilung, und zwar von Vers 3, Ende von Vers 3, dass ihr Verderben nicht schlummert. Sie gehen also den Weg des Verderbens. Und dann wird ein Vergleich angestellt, am Ende von Vers 4 heißt es, dass auch für sie wie für die Engel das Gericht ist. Sind also nicht Wiedergeborene. Das möchte ich jetzt klarstellen. Damit wir hier nicht durcheinander werfen, dass sich hier um Kinder Gottes handeln würde. Es handelt solche, die den Weg des Verderbnisses gehen, um nicht Wiedergeborene. Falsche Lehrer, von denen hier Gottes Wort redet, von ihnen wird gesagt, dass sie den Gebieter verleugnen. Sehr wichtig. Sie verleugnen Gott. Es gibt auch solche, von denen redet Paulus vorher, die verleugnen den Gebieter nicht, aber die Kraft des Gebieters. In 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 5, da heißt es, dass sie die äußere Form der Gottseligkeit haben, aber ihre Kraft verleugnen, die Kraft Gottes. Das sind die gleichen, von denen hier geredet ist. Wir müssen einen Unterschied ziehen zwischen solchen, denen das Gericht verheißen ist, die also nicht errettet sind, und solche werden als falsche Lehrer hier angesprochen. Hier werden nicht solche angesprochen, die wiedergeboren sind und vielleicht aus dem Zustand ihres Wiedergeborenseins eine falsche Lehrmeinung vertreten. Das ist hier nicht gemeint. Das müssen wir auseinanderhalten. Letztlich wird es keinen Menschen geben, der eine hundertprozentig klare Lehre besitzt. Die finden wir nur im Wort Gottes. Wir müssen uns danach ausstrecken, in der Lehre, soweit wie es nur geht, im Zentrum am Wort und in Christus zu bleiben. Aber hier handelt es sich um Lehre, denen vorlängst das Gericht schon aufgerissen war, das heißt, sie waren nicht wiedergeboren, sie hatten nicht Leben aus Gott. Das sind solche, die damals in Form von Propheten im Volke Gottes vorhanden waren. Und hier sagt er nun, na, später werden dann welche kommen, die werden dann als Lehrer, als falsche Lehrer auftreten. Und diese sind es, die nun verderbliche Sekten nebeneinführen. Das Wort nebeneinführen deutet hin auf die Gemeinde Jesu, dass neben der Gemeinde Jesu verderbliche Sekten sein werden. Daneben. Wir wissen ganz genau, dass im Griechischen das Wort anti nicht gegen heißt, sondern neben. Der Christus, der verheißen ist, der Falsche, ist ein Nebenchristus. Auf ihn passt die Lehre, denn der Antichristus ist eine religiöse Person. Er ist so religiös, dass er sich sogar in den Tempel setzt und sagt, dass er Gott sei. Also beachten wir bitte, dass diese verderblichen Sekten nebeneingeführt werden durch falsche Lehrer. Wir könnten also neutestamentlich sagen, durch Lehrer, die nicht wiedergeboren sind. Wir können nicht sagen, dass dann, wenn in einer Gemeinde etwas falsch getan wird, es eine Sekte sei. Das ist nicht biblisch. In der Urgemeinde zu Jerusalem, da geschahen böse Dinge. Denken wir an Ananias und Sapphira. Deshalb war die Urgemeinde keine Sekte. In der Gemeinde zu Korinth geschahen böse Dinge. Da waren auch Einzelne drin, von denen der Apostel Paulus sagt, dass sie einen sektiererischen Geist haben. Deshalb war aber Korinth keine Sekte. Es ist einfach notwendig, dass wir selbst eine ganz klare Linie im Worte Gottes erkennen, um so zu sehen, was ist eine Sekte. In der Gemeinde Jesu mag es, oder in der örtlichen Gemeinde mag es sektiererische Menschen geben. Deshalb muss die Gemeinde noch nicht eine Sekte sein. Damit wird offenbar, dass, wie schon Dietmar anführte, dass die Sekte sich basierend auf die Lehre stellt. Nur dann können wir von einer Sekte reden. Nicht, wenn eine falsche Handlung mit der biblischen Lehre da ist, sondern wenn eine Lehre des Sektierertums da ist, dann wird natürlich die handelnde Frucht entsprechend sein. Das müssen wir auseinanderhalten. Nicht, dass wir es zusammenwürfeln, dann kommen wir natürlich mit den mannigfaltigen Aussagen des Neuen Testaments nicht hin. Der Herr möchte uns bewahren, dass Leute, dass Lehrer in die Gemeinde Jesu eindringen, die nicht wiedergeboren sind. Geschwister, und das wurmt mich schon, wenn ich daran denke, von wie vielen Plätzen wird das Wort Gottes verkündigt von solchen, die selbst sagen, dass sie nicht an Gott glauben. Das sind solche, die nicht wiedergeboren sind, denn wir haben unsere Rechtfertigung aus Glauben. Und wenn sie schon sagen, ich glaube nicht an Gott, dann haben sie auch keine Berufung von Gott, höchstens einen Beruf. Aber der Beruf rettet uns nicht und befähigt uns nicht, im Reiche Gottes zu reden. Das ist ein Beruf, wie Schuhmacher. Das ist auch ein Beruf. Deshalb sollten wir aufpassen, dass nur solche in der Gemeinde Jesu reden, die berufen sind. Aufpassen. Das Erste ist, berufen zu seinem wunderbaren Licht. Das ist das Erste. Aber dass sie nicht allein berufen sind, sondern auch auserwählt, errettet. Und wenn sie errettet sind, dann die Berufung haben, Lehrer zu sein. Nicht hiervon, sondern zum Schluss. Denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Wir können uns nicht auf die Berufung, von Gott her berufen zu sein, errettet zu werden, ableiten, dass wir deshalb das Wort Gottes verkündigen können. Das nicht. Sondern zuerst müssen wir auserwählt sein, nachdem wir durch den Gnadenruf Gottes berufen sind. Auserwählt. Haben wir in der Auserwählung Gottes, das Nächste, den Ruf zur Verkündigung in der Auserwählung. Erst dann haben wir einen Lehrer in Christus. Und dann werden wir bewahrt vor dem falschen Lehrgeist, der darauf abzielt, sektisches Leben einzuführen oder Leben einzuführen. Darin wird in irgendeiner Form der Gebieter verleugnet. Ich hatte 2. Timotheus 3, Vers 5. Wir sehen wieder, dass die äußere Form eines Christen, was gehört zur äußeren Form in Deutschland, um Christ zu sein. Da muss man irgendwie einer Kirche oder Freikirche Mitglied sein. Nicht wahr? Ist doch klar. Man muss dann Steuern bezahlen, Kirchen- oder Freikirchensteuer. Man muss nach Möglichkeit die Kindtaufe haben, hat man einen Taufschein. Wenn man das besitzt, hat man die äußeren Formen, Christ zu sein.
Sogar ein Pass eingetragen.
Ja. Dann ist man irgendwo eingetragen. Wir sehen sofort, dass Gottes Wort redet, dass unsere Namen in den Himmel, und die tragen es dann auf der Erde ein. Haben wir gar keinen Auftrag dazu.
Karteileiche
wurde hier gesagt. Nun, der Herr Jesus will uns aber nicht mit Karteileichen vergleichen, sondern weil er Leben ist und uns Leben vermittelt, will er, dass wir solche sind, die wieder das Leben, das wir von Jesus empfangen haben, weitergeben. Andere werden mitgezogen, und hier heißt es nun in Vers 2, dass sie ausschweifend sind. Das kann gar nicht anders sein. Sie werden nicht den Weg des Lammes gehen. Der ist nämlich schmal. Nicht wahr? Weil es solche sind, die den Weg des Gerichts gehen, leben sie in Ausschweifung. Was ist Ausschweifen? Da gibt es keine genaue Linienführung. Da kann man sehr weit nach rechts, sehr weit nach links abgehen. Das ist alles erlaubt, weil es ein breiter Weg ist, auf dem man geht. Damit wird offenbar, dass der falsche Prophet, der falsche Lehrer, die Sekte auf einem breiten Weg sich befindet. Beachten wir, der kann mitunter auf dem breiten Weg eine ganze schmale Linie haben. Aber er befindet sich noch auf dem breiten Weg. Nämlich, wenn diese schmale Linienführung auf dem breiten Weg in selbsterlösenden Zeichen geschieht, Kasteiung, Anspannung des Fleisches, nicht wahr? Selbsterlösung, Philosophie. Der Herr möchte uns das ganz klar zeigen. Darin wird der Weg der Wahrheit verlästert. Und jetzt kommt in Vers 3 der Hintergrund dieser Leute. Durch Habsucht. Das ist umgekehrt, wie es beim Herrn Jesus war. Der Herr Jesus ist auf diese Erde gekommen, um zu verlieren. Der natürliche Mensch ist umgekehrt ausgerichtet. Das finden wir schon, wenn wir Mensch ärgere dich nicht spielen. Da will man nicht verlieren. Warum denn nicht? Da geht es noch nicht mal um Geld. Aber man will nicht verlieren. Warum? Weil man mit diesem Spiel die eigene Ehre verbindet. Da fällt es uns schon schwer zu verlieren. Nicht wahr? Sind wir doch mal ehrlich. Es wird jeder bemüht sein, nicht zu verlieren. Und wenn ich mich dennoch in die Pose gedrängt weiß, zu verlieren, ärgere ich mich, obwohl das Spiel heißt, man soll sich nicht ärgern. Nicht wahr? Und wir ärgern uns doch, das ist das Interessante, weil hier das Gesetz der Natur angetastet wird. Wir spielen mit dem Gesetz der Natur. Unser Charakter kommt zum Vorschein. Der alte Mensch, der mit am Kreuz getötet sein soll, von dem wir dann beim Spielen erleben, dass er dennoch lebt. Der Jesus ist gekommen, um zu verlieren. Das ist ein Unterschied. Er kam aus dem Reichtum des Himmels, um arm zu werden. Er kam, der Herr des Lebens, um sein Leben zu verlieren, damit wir, die wir tot waren, Leben empfingen. Das sind ganz umgekehrte Vorzeichen. Ganz anders wie bei uns Menschen. Und damit haben wir, wenn wir den Weg des Glaubens mit Jesus gehen, ewiges Leben. Nicht erst im Jenseits, sondern das wissen wir jetzt. So viele nun das Zeugnis Jesu haben, die wissen, dass sie errettet sind durch Jesus, weil er sein Leben hingegeben hat für uns. Nicht in Habsucht, wie das hier steht. Diese falschen Lehrer haben ein Ziel, sich selbst zu bereichern in all den Dingen, die um sie sind. Wenn wir schon wissen, wie der alte Mensch reagiert, dann ganz bestimmt aufs Geld. Nicht? Gottes Wort sagt, dass dort drin die Wurzel allen Übels im Geiz steckt. Also haben wir in diesen ausschweifenden Dingen ganz gewiss einen Ausschlag nach der finanziellen Seite. Habsucht. Mit erkünstelnden Worten, obwohl über solche von Alters her das Gericht aufgezeigt ist und nicht zögert, und das Verderben schlummert in solchen. Das ist eine furchtbare Sache, dass die in der Gemeinde Jesu als Propheten und Lehrer auftreten. Nun, was kann schon aus der Verkündigung dieser kommen? Kommt da auch Leben raus? Nein, da kommt Tod heraus. Wir sollten uns nicht verwundern, wenn die Frucht der Todesverkündiger in Deutschland in den nächsten Jahren eine große Revolution bewirkt. Wir sollten uns nicht wundern. Das kommt. Das kommt schlagartig in wenigen Jahren. In ganz wenigen Jahren. Ihr werdet staunen, was da los ist. Da hat man über Jahrzehnte an Menschen hoch raufgeschaut, weil sie das Wort Gottes gepredigt haben. Und plötzlich sagen diese Leute, das glaubt ihr doch selber nicht, dass das, was ich da gesagt habe, stimmt. Ich glaube es ja selbst nicht. Wenn diese Leute nicht Jesus im Herzen haben, dann fangen die an zu rotieren. Das ist ja ganz klar. Hinter all diesem Geschehnis steht der Geist der Lüge und des Betrugs. Und wenn wir Jesus im Herzen haben, dann werden wir schon gewahr, wo der Geist der Wahrheit ist und der Geist der Lüge. Der Jesus will uns in einen Zustand bringen, dass wir selbst beurteilen können, wo wird das Wort der Wahrheit recht geteilt. Wie Paulus das sagt. Recht geteilt. Das Wort Gottes muss geteilt werden, wo gehört es für mich, der ich wiedergeboren bin, hin, und wo gehört es zur verlorenen Welt. Es gibt umgekehrte Situationen, dass man mitunter als Kind Gottes all die Gerichtsäußerungen der Heiligen Schrift auf sich bezieht. Das ist falsche Wortanwendung. Ich denke an unseren lieben Broger, der jahrelang belogen und betrogen wurde von einem Geist der Lüge. Er sagt, ich weiß, dass ich errettet bin, aber ich gehe verloren. Das passt nicht zusammen, nicht wahr? Er sagt auch selbst, ich bin belogen worden. Jetzt hat er Licht durch die Gnade Gottes. Er weiß, er ist belogen worden. Wir sollten nicht solche sein, die sich belügen lassen, weder von einem Lügengeist, noch von lügnerischen Menschen, hinter denen der Geist der Lüge ist. Nun heißt es, wenn schon Gott nicht geschont hat den Engeln, die ungehorsam geworden sind, dann wird er dieser Menschen, die hier falsche Lehrer und falsche Propheten genannt werden, auch nicht schonen. Von Alters her Gesetz Gottes, wer nicht gehorcht, wird umkommen im Gericht. Grundsatz Gottes. Von diesen Engeln wird hier gesagt, dass es Engel sind, hinabstürzend Ketten der Finsternis überliefert, um aufbewahrt zu werden für das Gericht. Und wenn wir diese Stelle in Judas 8 mit heranziehen, die wir heute gelesen haben, um dort aufbewahrt zu sein, mit ewigen Ketten unter der Finsternis verwahrt, so sind das abgefallene Engel, mit denen wir es hier nicht zu tun haben. Sie sind aufbewahrt an bestimmten Orten des Abgrundes, des Tartarus. Sie sind aufbewahrt auf einen Augenblick, wo sie losgelassen werden. Dieses Loslassen aber nicht die Gemeinde Jesu betrifft. Im Vergleich zu den anderen abgefallenen Engeln, die nach Epheser Kapitel 2 sich im kosmischen Lufthimmel bewegen. Und das sind die, mit denen wir es hier zu tun haben. Auch über sie ist das Urteil Gottes ergangen. Nur sind sie nicht unten aufbewahrt. Sie sind im kosmischen Himmel aufbewahrt. Aber auch auf den Tag des Gerichts. Wo steht das? 1. Korinther Kapitel 6, Vers 3. Da sagt der Apostel Paulus, wisset ihr nicht, dass ihr die Engel richten werdet? Die Gemeinde Jesu ist dazu bestimmt, diese abgefallenen Engelwelten zu richten. Warum denn? Weil Christus der Herr ist, weil Christus das Haupt ist und weil wir zum Leibe des Christus zählen und wir mit Christus kommen werden, eine verlorene Welt zu richten, werden wir auch die Engelwelten mitrichten müssen. Nicht, dass wir uns mit denen herumbalgen, das nicht. Der Herr wird das für uns tun, so wie wir auch lesen in Römer 16, Vers 20, dass in kurzem der Jesus den Satan unter unsere Füße zertreten wird. Er wird es tun unter unseren Füßen. Nicht, dass wir es tun unter unseren Füßen. Deshalb lesen wir, bis der letzte Feind gelegt sein muss zum Schemel seiner Füße. Und weil er uns an seinem Sieg teilhaben lässt, lässt er es unter unseren Füßen geschehen, damit wir den Sieg haben. Er lässt uns teilhaben an dem gewaltigen Sieg, den Jesus Christus für seine Kinder bestimmt hat. Für die Kinder Gottes. Die Glieder an seinem Leibe. Ich glaube sicherlich, dass hier noch etliche Fragen drin enthalten sind. Und wir wollen uns doch jetzt im Einzelnen...
Der abgefallenen Engel. Es wurde gerade davon gesprochen, dass...
Nur als gegeben hin, bringt uns aber nicht nähere Bezüge. Wenn wir nochmal in Judas 6 hereinsehen, da heißt es, dass der Anlass, warum sie mit Ketten unter der Finsternis jetzt schon verwahrt sind, dass sie ihre eigene Behausung verlassen haben. Das heißt, ihren ersten Zustand, so fängt diese, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt. Damit sind sie jetzt im zweiten Zustand. Den ersten, den Zustand des Lebens, haben sie nicht bewahrt. Damit haben sie den zweiten Zustand, den Zustand des Todes eingenommen und sind in ihrer Machtfülle so gewaltig, dass es Gott wohlgeschienen hat, diese Mächte mit Ketten unter der Finsternis zu verwahren. Sonst würde Christus nicht das Ziel seiner Gemeinde durch hätte setzen können gegen diese Mächte. Die sind und bleiben gebunden. Mit denen kommt auch die Gemeinde Jesu nicht in Berührung. Noch nicht eine Sekunde. Außer, dass wir sie dann richten müssen. Aber dann geschieht der Gemeinde Jesu nichts mehr. Wir sind im verherrlichten Leib. Vor uns unser Herr. Und um uns Myriaden von mächtigen Engeln. Da geschieht nichts mehr. Wir werden sie auch nicht schlagen müssen, sondern nur den Urteilsspruch über sie fällen. Im Sinne unseres Herrn. Im Sinne eines heiligen Gottes. Und genauso wie der Vater alles Gericht dem Sohne übergeben hat, und so lässt nun der Sohn uns mit an diesem großen und gewaltigen Gerichtsurteil teilhaben. Er sagt an einer anderen Stelle, dass wir mit ihm sitzen werden, zu richten die 12 Stämme Israels. Das ist auch eine Sache, nicht wahr? Das deutet aber auf die Gerichtsbarkeit gegenüber dem Gericht der Lebendigen, der Menschen gegenüber hin. In Epheser 2, da haben wir nun diese andere Seite, die jetzt noch frei, die noch nicht gebunden sind. Sie sind noch frei in ihrer Beweglichkeit. Das sind die, die heute auf dieser Erde auch zu schaffen machen. Die mächtigsten, die wir haben, ist nun der Fürst der Finsternis. Und der zweite, das ist der Tod. Wir bezeichnen ihn als Tod. Aber hinter dieser Macht des Todes ist eine gewaltige negative Macht. Nicht nur Zustand, sondern auch eine Person. Denn der Tod wird auch in den Hades geworfen. Übrigens, der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod. Er wird in den Hades geworfen, lesen wir. Nicht in Hades, in den Feuersee geworfen. Lest, so steht es geschrieben. Ein Zustand wird aufgehoben, aber eine Person wird wo hineingeworfen. Nicht wahr? Als wir 1945 durch die Alliierten den hitleristischen Zustand beendet sahen, da wurde der aufgehoben. Den Zustand konnten wir nicht irgendwie in die Nordsee werfen und sagen, jetzt ist der Nationalsozialismus in die Nordsee geworfen. Das gibt es nicht. Der wird aufgehoben, ein Zustand. Unser leiblich-physischer Tod ist ein Zustand. Der wird aufgehoben. Aber hinter diesem Tod verbirgt sich eine Macht. Der kann nicht aufgehoben werden, sondern diese Macht wird in den Feuersee geworfen. Als der triumphale Akt Gottes in dem Besiegtsein des letzten Feindes gegen Gott, nämlich der Tod. Er ist gottfeindlich, wir merken das schon. Weil er unerbittlich ist und weil er nicht abwendbar ist, im Tod ist keine Gnade. In Gott ist Gnade, aber nicht im Tod. Deshalb freuen wir uns, dass wir Jesum in die Hände gefallen sind. In ihm ist Gnade und Heil und Leben und Erlösung. Und wie töricht wären wir nun, wenn wir den Weg mit Jesus nicht gingen, wo wir doch alles in Jesus haben. Wir müssen aufpassen, wenn der Herr seine Gemeinde heimholt, dann werden wir zuerst zum Richterstuhl Christi geführt. Dort werden wir aber nicht gerichtet. Vor dem Richterstuhl Christi sind nur Kinder Gottes, keine anderen, sind nur Erlöste. Deshalb auch nicht großer weißer Thron, sondern Richterstuhl Christi. Weil es der Richterstuhl des Christus ist und weil dort die Sünden des Leibes des Christus geordnet werden. Und dort werden wir offenbar. Geschwister, es geht um den Zustand der Rechtfertigung. Wir haben unsere Rechtfertigung nicht aus Gnaden, sondern, wie sagt die Bibel, aus Glauben. Wenn jemand glaubt, dass Jesus der Christus ist und mit den damit verbundenen Dingen wir leben, mit Christus in Neuheit, dann sieht uns Gott geistlich versetzt in der Gerechtmachung vor dem Vater, nicht mehr in unseren handelnden Sünden, aber nur mit seinen Kindern. Er sieht uns in der göttlichen Gerechtigkeit, in der Vollkommenheit seines Sohnes. Jetzt schon. der uns darzustellen vermag, ohne Flecken und Runzeln. So steht es jetzt schon geschrieben. Hinsichtlich der Gemeinde Jesu. Mit all unseren Fehlern und Sünden vermag Gott uns durch Jesum vor sich hinzustellen, absolut unsträflich. Das ist Rechtfertigung, gerecht gesprochen werden. Nun haben wir aber unsere Errettung nicht aus der Rechtfertigung, sondern aus, auch nicht aus Glauben, sondern aus Gnade. Aus Gnaden seid ihr errettet. Wir haben die Rettung durch Gnade. Nichts konnten wir hinzutun. Wie viel? Gar nichts. Wir konnten nichts hinzutun, ob wir viel oder ob wir wenig Sünden hinter uns hatten, als wir zu Jesus kamen. Durch Gnaden hat er uns angenommen. Das ist ein Beschluss Gottes. Wer in dieser Weise zu mir kommt, den nehme ich als mein Kind an. Und wer nun im Glauben zu ihm kommt, der empfängt von Gott her die Rechtfertigung. Der wird gerecht gesprochen. Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du von Gott her gerecht gesprochen. Auch wenn du noch so viele Fehler an dir hast. Auch wenn dein Inneres dir Mühe macht, wenn du seufzt in der Stille im Gebet vor dem Herrn. Sagst du, Jesus, ich mache dir noch so viel Mühe. Mit meinem alten Adam. Das Herrliche ist, dass der Herr Jesus uns vor dem Vater darzustellen vermag, in göttlicher Vollkommenheit mit unserem ganzen alten Zustand des Adams. Der alte Adam ist nicht mit erlöst und deshalb bleibt er hier. Über ihn ist das Gerichtsurteil gesprochen. Er soll mit ans Kreuz, aber wir spüren dann, er lebt. Deshalb sagt Paulus, täglich sterbe ich. Der gehört täglich immer wieder ans Kreuz genagelt. Das ist unsere Aufgabe. Und damit können wir Gott gefallen. Wenn es Gesinnung unserer Herzen wird, diesen alten Adam täglich wieder ans Kreuz zu bringen. Ihn zu töten. Damit der Sieg des Herrn, das Leben Jesu, an uns, an unserem sterblichen Leibe offenbar wird. So, und machen uns kein rechtes Bild, keinen rechten Umriss von der Herrlichkeit, die auf uns wartet, wenn der Herr kommt. Wir werden ihn, unserem Herrn Jesus, gleich sein, sagt Gottes Wort. Wenn das irgendwie ein großer Professor gesagt hätte, da würde ich kein Auge verwenden. Das könnte ich nur sagen. Aber das hat Gott gesagt. Er hat es gesagt, unser Herr, in seinem Wort. Hier kommt es darauf an, ob wir Glauben haben. Glauben wir seinem Wort wirklich? Wenn wir Glauben haben, Geschwister, dann werden wir stille über alles, was uns umgibt und umlagert. Über jede Sorge, über jede Not, dann werden wir stille. Warum? Weil Gott in seinem Wort über all die Probleme unseres Lebens nicht reden wird, sondern geredet hat. Er hat geredet. Aber er hat auch gesagt, harret aus! Wer ausharrt bis ans Ende, der. Wisst ihr, darin wird das Leben in Christo offenbar. Im Ausharren der Heiligen. Wie lange denn, bis er kommt? Dann wird uns die Krone des Lebens geschenkt. Wir haben jetzt schon ewiges Leben, aber wir empfangen sie erst. Die Krone des Lebens. Sie ist uns in Aussicht gestellt. Wenn er, Jesus, das Leben in uns, in den Seinen verklärt wird, dann laufen wir in dem Leben, in der Unverweslichkeitszone des Christus herum. Im Geiste. Nicht mehr an materielle Schwerkraftsgesetze gebunden, sondern frei. Einen Leib empfangen, einen Geistleib, der überhaupt fähig ist, die Herrlichkeit des Himmels zu ertragen. Das könnten wir hier gar nicht. Wir sind nicht in der Lage, deshalb ruft auch der Prophet aus, wehe mir, weil er in die Gegenwart des heiligen Gottes gekommen war. Ich bin ein Mensch von sündigen Lippen. Wehe, das ist hinter uns. Die sündigen Lippen sind hinter uns. Wir haben damit nichts mehr zu tun. Einer ist unser Bürger, Jesus. Er verbürgt sich. Er ist unser Kaufpreis. Er hat den Preis bezahlt, damit wir durchs Ziel gehen, durchs Ziel in die Herrlichkeit. Freuen wir uns darüber, dass wir dabei sind, mit Jesus durchs Ziel zu gehen. Er an unserer Hand. Er ist der Erste, der dieses Gesetz des Todes durchbrochen hat. War der erste Mensch, der gleichsam durch die Schranken des Todes hindurchgebrochen ist und hat triumphal den Sitz zur Rechten der Majestät eingenommen. Das ist unser Herr und das ist unser Teil, dass wir dann alle Zeit bei ihm sein werden, wo es keine Trennung mehr gibt. Dann sind wir auch befähigt von Gott her, diese abgefallenen Engel zu richten. Die könnten wir jetzt nicht richten, weil wir ungerecht sind. Diese vollkommene Rechtfertigung wird offenbar in des Himmels Herrlichkeit. Wenn auch jetzt schon vorgebildet Christus seine Gemeinde in der gottgemäßen Heiligkeit vor dem Vater darzustellen vermag, so wird es aber offenbar werden, wenn wir nach 1. Johannes 3 ihm gleich sein werden und werden ihn sehen, wie er ist. Allein der Zustand, dass wir Gott sehen werden, bedingt ein Gottgleichsein, sonst könnten wir ihn nicht sehen. Da ruft niemand mehr von uns aus, wehe mir. Das Wehe liegt hinter uns. Christus hat es getragen ans Kreuz von Golgatha. Er hat den Kaufpreis bezahlt, aus Liebe zu uns. Wie töricht, wie dumm wären wir, wie zehnmal dumm, wenn wir diese Errettung in Jesus vernachlässigen würden. Was sollte denn dabei? Gericht käme heraus. Wer Jesus verwirft, verwirft das Leben, weil wir in Jesus ewiges Leben haben. Das muss man schmecken. Im Umgang mit ihm durch sein Wort, im Gebet, im Lesen seiner Schrift. Betet darum, dass der Herr euch ganz viel Sehnsucht gibt, mit ihm in Gemeinschaft zu sein, durch Lesen seines Wortes und durch Gebet.